Hallo zusammen, ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die zentralen Rechtsdebatten des Landes. Heute mit mir, Felix Zimmermann, Chefredakteur von LTO.
Und mit mir, Markus Seel, der stellvertretende Chefredakteur.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Polizeibesuch nach Tweet. Ist die Empörung im Fall Bolz berechtigt und die Meinungsfreiheit in Gefahr?
Bundesverfassungsgericht zu Kirchenjobs. Diskriminieren im Namen Gottes.
Und Notenirrsinn im Jurastudium. Ist das noch fair?
Jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Ein aus der Hüfte geschossener und ja ironisch gemeinter Post und plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Also genau das ist jetzt passiert Ende Oktober dem rechtspopulistischen Publizisten Norbert Bolz. Und die Folge, wie es auch eigentlich schon in diesem Schwachkopffall um den damaligen Vizekanzler Habeck passiert ist, Empörung und zwar breite, die Meinungsfreiheit in Deutschland, die sei in Gefahr. Also hatte der US-Vizepräsident J.D. Vance doch recht, als er auf der Münchner Sicherheitskonferenz ja gesagt hat, ja, so weit ist es schon in Deutschland gekommen. Jetzt interessant bei Bolz, die Kritik kam diesmal nicht nur aus der rechten Ecke, sondern auch Grünen-Politikerin Ricarda Lang hat zum Beispiel damit eingestimmt. Also Grund genug für uns hier im Podcast der Rechtslage nochmal uns damit zu beschäftigen. Was ist da dran? Ist die Meinungsfreiheit in Deutschland wirklich bedroht? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Max Kolter. Max, du hast dich ja eingehend mit dem Thema beschäftigt.
Hallo zusammen.
Max, was hat Bolz denn jetzt genau getwittert und was war auch der Kontext?
Er hat die Parole Deutschland erwache getweetet. Die wird der NSDAP zugeordnet. Er hat sie allerdings jetzt nicht einfach so affirmativ als Parole rausgehauen, weil er es unbedingt mal tun wollte und die NSDAP toll findet, sondern es war eine sarkastisch-ironische Referenz auf einen Taz-Artikel, der kurz vorher veröffentlicht worden war. In diesem Artikel ging es um die Anti-AfD-Proteste von Anfang 2024 und die Dachzeile von diesem Artikel lautet AfD-Verbot und Höcke-Petition. Die Überschrift lautete Deutschland erwacht und Bolz wollte das offenbar kritisieren und hat dann geschrieben, gute Übersetzung von woke, Deutschland erwache.
Also das würde ich jetzt auch eher so verstehen, dass er damit diese Taz-Schlagzeile kritisieren wollte und wahrscheinlich auch noch den Wokismus in Deutschland. Also das kann man ja schon jetzt auch nachvollziehen, wenn man sich jetzt wundert, wie man das jetzt wiederum missverstehen kann, oder?
Sein Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel sagt ja, man müsse Bolz schon vorsätzlich missverstehen, um hier eine Straftat zu konstruieren.
Herr Steinhöfel hat jedenfalls etwas grundlegend missverstanden, würde ich sagen. Denn bei der Verwendung von Nazi-Parolen nach den Paragraphen 86 und 86a Strafgesetzbuch kommt es grundsätzlich eben nicht darauf an, was man damit ausdrücken wollte, was die Intention war. Diese Normen stellen einfach die Verbreitung von Nazi-Parolen generell unter Strafe. Und der Zweck ist auch wirklich die Tabuisierung, also man will das verbannen. Und der Gedanke dahinter ist, dass eben die Organisationen, die da verboten sind, in dem Fall NSDAP, eben nicht wieder erstarken. Und von daher ist es grundsätzlich nicht relevant, ob da etwas jetzt sarkastisch oder scherzhaft gemeint ist.
Okay, also Sarkasmus schützt vor Strafe nicht. Und gibt es da irgendwelche Ausnahmen?
Genau, weil das sehr weit ist, gibt es aber Ausnahmen. Da muss man aber sagen, die Rechtsprechung ist bei beiden Ausnahmen sehr streng. Das gibt eine geschriebene Ausnahme in Paragraph 86 Absatz 4, die sogenannte Sozialadäquanzklausel. Da sind Ausnahmen vorgesehen für Presseberichterstattung, für Kunst und damit auch Satire und für Wissenschaft und staatsbürgerliche Aufklärung. Das soll jetzt zum Beispiel natürlich die Ausnahme für Berichterstattung so etwa ermöglichen, dass wir diesen Podcast jetzt hier machen können und da die Parole dann eben auch mal nennen dürfen. Wenn man jetzt aber kein journalistisches Format betreibt oder irgendwie als Twitter erkennbar als Journalist auftritt und auch Berichterstattung macht, dann wird man sich darauf so nicht berufen können. Und bei Satire ist es ähnlich nach meinem Eindruck. Also bei Jan Böhmermann oder in der Heute-Show, da sind ja auch schon Armbinden oder Hakenkreuz-Abbildungen aufgetaucht. Das ist dann aber eben ein TV-Format, in dem man Satire erwartet. Wenn man jetzt als Privatperson oder Kolumnist, der jetzt aber nicht für Satire bekannt ist, auf Twitter einen Witz macht, dann muss man eben aufpassen. Also da wird man sich im Zweifel nicht drauf berufen können, sondern muss gucken, dass man jegliche Reproduktion von NS-Codes einfach vermeidet. Egal, wie man es meint.
Ja, aber das kann ja nicht die Antwort sein auf so eine gewandelte Medienlandschaft aus Social Media, wo jeder quasi der satirische Alleinunterhalter oder Kunstfiguren erschaffen kann. Also da wird die Rechtsprechung, glaube ich, schon hinkommen, dass sie das mit aufnimmt in den Schutz durch Satire.
Genau, es darf natürlich dann aber auch wiederum nicht der Fall sein, dass da irgendwie jeder immer sagen kann, Deutschland erwache, Heil Hitler und so weiter und so fort und so, haha, war doch witzig gemeint, das ist meine Form der Satire. Hier wird es dann wirklich schwierig, da klare Grenzen zu bestimmen. Es wird wahrscheinlich immer sehr schwammig werden.
Dann gibt es noch die Aufklärung. Da muss man aber sagen, das ist auch eng ausgelegt. Also da muss man schon irgendwie eine Wissensvermittlung wirklich betreiben. Und das war jetzt in diesem knappen Tweet hier eben auch nicht der Fall.
Okay, also sehr strenge Voraussetzungen. Jetzt war dieser Bolz-Tweet ja doch irgendwie offensichtlich auch eine Provokation. Ist ja jetzt nicht anzunehmen, dass er damit jetzt die NSDAP verherrlichen wollte. Gibt es denn da gar keinen Spielraum mehr strafrechtlich, dass man da doch noch rauskommt?
Genau, also es gibt noch eine ungeschriebene Ausnahme, die Rechtsprechung dafür entwickelt hat, also für den Fall, dass der Schutzzweck der Norm nicht berührt ist. Das ist dann so eine Art teleologische Reduktion. Schutzzweck ist ja, wie gesagt, in Bezug auf solche historischen Organisationen wie die NSDAP, dass man deren Wiederbelebung oder Wiedererstarken verhindern will. Und dieser Schutzzweck soll dann nicht berührt sein, wenn in der Äußerung selbst eine klar ablehnende Haltung zum Nationalsozialismus zum Ausdruck kommt. Da sind die Gerichte aber streng. Also sie bejahen diese Ausnahme wirklich nur, wenn das in der Äußerung selbst zum Ausdruck kommt. Also Hakenkreuz im Mülleimer geworfen oder ein durchgestrichenes Hakenkreuz, da ist das anerkannt. Aber der letztere Fall musste 2007 auch bis vor dem BGH gehen.
Aber ist ja schon so, also hier hat er ja schon diese Formulierung quasi verwendet, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Taz quasi ein Buchstaben von NS-Sprache entfernt ist. Steckt da nicht implizit Kritik drin? Was würdest du da sagen?
Ja, aber die Rechtsprechung ist da einfach bisher sehr streng in den letzten Jahren und versteht auch bei erkennbarer Kritik keinen Spaß. Also die verlangt dann wirklich, dass in der Äußerung selbst eine Kritik auch am NS und nicht nur an etwas anderem zum Ausdruck kommt. So hat sie zum Beispiel eine Zeichnung von einer EU-Flagge mit Hakenkreuz wegen sozusagen angeblicher Brüsseler Diktatur oder ein Hakenkreuz, was auf eine Corona-Maske installiert war, als sozusagen Kritik auch an der in Anführungsstrichen Corona-Diktatur. Das haben die Gerichte auch für strafbar gehalten. Also man kann das alles kritisieren, aber so ist eben zurzeit die Rechtsprechung.
Ja, also man kann die Gerichte natürlich da auch in gewisser Weise verstehen, weil das die Leute, die damit ja dieses Spiel betreiben, halb Ironie, mal ein Hakenkreuz zeigen, hier mal eine NS-Parole, aber nicht so ganz ernst gemeint. Da steckt ja dann doch, wenn ich auch an diese Fälle der Polizeichats denke, über die wir schon in der Rechtslage gesprochen haben, manchmal doch aber auch ein ernst gemeinter Kern drin. Man will eben dann doch mal diese Sprüche, diese Parolen, diese Symbole wieder mal in den Umlauf bringen. Ja? Also, dass Gerichte da so streng sind, kann ich durchaus auch verstehen. Würdest du die Rechtslage jetzt ändern wollen?
Ja, Rechtslage ändern in dem Fall weiß ich nicht. Wir hatten dieses Verbot nun mal schon seit Jahrzehnten und welches Signal würde das jetzt senden, diese Tabus komplett zu streichen, weiß ich nicht. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir jetzt an einem viel schlimmeren Stand unserer Gesellschaft wären, wenn wir diese Verbote in dieser Form so nicht gehabt hätten.
Okay, Max, wenn die Gesetzeslage jetzt so starr ist, wie du es gerade ja beschrieben hast, kann man da nicht vielleicht über die Rechtsanwendung, also bei den Staatsanwaltschaften oder bei den Gerichten, da noch so ein bisschen fein nachsteuern?
Man könnte natürlich diese Ausnahmen einfach ein bisschen weiterfassen. Ich habe und das Gefühl ist, dass es sozusagen Schritt für Schritt mit jedem Urteil immer noch so ein bisschen enger gefasst wird. Und ich fürchte nur so ein bisschen, dass die Instanzgerichte da vielleicht nicht allein rauskommen wieder aus der Nummer, sondern dass es dann halt doch in einem solcher Fälle vielleicht dann doch irgendwie einmal vor das Bundesverfassungsgericht gehen muss und das dann irgendwie da eine Leitlinie oder eine Grenze irgendwo markieren muss. Allerdings hatte es diese strengen Maßstäbe in der Vergangenheit eben auch schon abgesegnet.
Ja, also warum das jetzt in diesem Bolz-Fall so viel Wirbel ausgelöst hat, ist ja auch, weil im Raum stand, darf man jetzt wegen so eines Tweets, über den wir jetzt so viel gesprochen haben, gleich dann mit der Polizei eine Hausdurchsuchung durchführen. Ja, und diese Thematik haben wir ja auch hier im Rechtslage-Podcast schon mal gehabt, in der Folge 20. Damals war ja der Anlass dieses Habeck Schwachkopf-Meme, ihr erinnert euch wahrscheinlich. Grundsätzlich erlaubt die Strafprozessordnung in Deutschland ja eine Durchsuchung bei jedem Anfangsverdacht einer Straftat, aber die Durchsuchung muss eben auch zumindest verhältnismäßig sein. Und da liegt ja auch der Schwerpunkt von der Prüfung. Weil das ja eben so ein gravierender Grundrechtseingriff ist, geht ja immerhin um die Unverletzlichkeit der Wohnung. Also wann ist eine Durchsuchung dann unverhältnismäßig und rechtswidrig? Naja, wenn die Tat eben nicht so schwer ist, nicht so schwer wiegt, die zu erwartende Strafe auch gering ausfällt, der Verdachtsgrad überhaupt auch niedrig ist und man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, wonach man denn sucht, ja, und ob das, was das für Erkenntnisse bringen soll. Und deswegen werden auch immer wieder, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, die Durchsuchungsbeschlüsse später von einem Landgericht oder sogar vom Bundesverfassungsgericht einkassiert.
Ja, und wenn man diese Kriterien jetzt zugrunde legt, dann kann man natürlich bei strafbaren Hassposts im Internet generell, aber auch speziell jetzt bei Bolz das natürlich schon auch kritisch sehen.
Ja, die Strafwartung, die wird ja jetzt wohl eher gering ausfallen bei Bolz. Aber hier stellt sich ja schon auch die Frage, was, Max, haben denn die Ermittler jetzt da eigentlich suchen wollen, wenn sie da eine Hausdurchsuchung anstrengen wollten?
Also bei solchen Posts im Internet, da geht es eben dann darum, den Nachweis zu führen, dass der ermittelte Beschuldigte auch Inhaber des Accounts ist und dann konkret diesen Post abgesetzt hat. Man muss natürlich gucken, was haben die denn zu dem Zeitpunkt, bevor die Durchsuchung stattfindet, alles schon ermittelt. Also in der Regel haben sie ja schon von der Plattform irgendwie E-Mail-Adresse oder IP-Adresse, die Session-Daten, Zeitstempel, gegebenenfalls GPS-Daten und so weiter, alles ermittelt. Sonst hätten sie ja oft gar nicht den Beschuldigten und wüssten gar nicht, wo sie durchsuchen können. Und da muss man sich dann schon fragen, was für einen Zusatzwert soll denn jetzt die Durchsuchung liefern? Da geht's, sagen die Staatsanwaltschaften oft, dann darum, wirklich das Endgerät zu finden, um quasi die Daten, die ich gerade so genannt habe, diese ganzen Daten so ein bisschen zu spiegeln und anhand des Geräts zu gucken, passt denn das? War das zu diesem Zeitpunkt eingeloggt? Ist das die IP-Adresse und so weiter? Das heißt, wenn man das richtige Gerät dann gefunden hat, dann kann man zumindest nachweisen, von diesem Gerät wurde dieser Post abgesetzt. Bei Bolz war das dann vielleicht unnötig, ja, weil er führt seinen Twitter-Account unter Klarnamen mit blauem Haken und er hat auch seine Twitter-Persönlichkeit mit seiner realen Person auch immer wieder offen verknüpft.
Ja, durchsucht worden ist ja dann gar nicht so richtig im engeren Sinne, sondern Bolz hat ja wohl kooperiert und den Beamten seinen X-Account auch gezeigt.
Ja, also begrifflich kann man jetzt streiten, ob durchsucht wurde oder nicht. Klar ist, es gab einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten und dieser Beschluss, der war aber mit einer sogenannten Abwendungsbefugnis versehen. Also das ist die Möglichkeit, dass der Beschuldigte die Durchsuchung abwendet, also verhindert, indem er die gewünschten Geräte, nach denen man sucht, herausgibt und oder sich dann vor den Augen auch noch irgendwie einloggt. So war es ja hier wohl geschehen, dass er dann sich da bei Twitter eingeloggt hat oder denen seinen Account gezeigt hat und die haben das dann abfotografiert.
Ja, und das müsste ja rechtlich dann aber auch einen Unterschied machen, oder nicht? Also es hört sich jetzt für mich nach einem milderen Mittel an und ist ja dann auch kein Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung.
Ja, also milderes Mittel müsste es auf jeden Fall sein. Das hat die Rechtsprechung immer wieder betont, dann aber eigentlich immer im Zusammenhang mit einer Durchsuchung bei Dritten, also nicht verdächtigen Personen, das insbesondere für Kanzleiräume, ne? Also die Anwälte des Beschuldigten, da wird ja auch manchmal durchsucht und die sind eben selber nicht beschuldigt und hier sagt die Rechtsprechung sozusagen als milderes Mittel müsst ihr diesen Leuten diese Abwendungsbefugnis einräumen. Im Verhältnis zum Beschuldigten selbst kommt das wirklich eher selten vor, aber es müsste natürlich auch hier ein milderes Mittel sein, ne? Also auf jeden Fall im Vergleich zu dem Beschluss ohne. Ob das Vorgehen der Beamten jetzt insgesamt verhältnismäßig macht, ist allerdings, wenn man guckt, wie Juristen, auch Rechtsprofessoren auf Twitter oder LinkedIn darüber diskutieren, immer noch extrem umstritten. Der Staatsrechtler Josef Franz Lindner zum Beispiel, der sagt, das macht eigentlich keinen Unterschied, ob da jetzt eine Abwendungsbefugnis drin ist. Also sein Argument, er sagt, die Durchsuchung wäre unverhältnismäßig und deswegen dürfen die Beamten damit auch gar nicht erst drohen, weil dann drohen sie ja mit etwas Rechtswidrigem.
Also mich überzeugt das nicht, was der Herr Lindner sagt. Also wenn man das jetzt mal überspitzt, kann man auch sagen, mit der Argumentation könnte die Polizei auch gleich den finalen Rettungsschuss machen, jemanden zu erschießen ohne Vorwarnung. Das wäre eigentlich dann auch die Logik. Also es ist doch quasi auf jeden Fall ein milderes Mittel, was auch für den intendierten Hauptmaßnahme dann eine Rolle spielt für die rechtliche Bewertung. Und man muss ja auch mal eins sehen. In Zeiten von so Fake-Accounts, wo immer jemand sagt, ja, ich war's nicht, der war's, da ist es natürlich schon für die Ermittler wichtig, rauszufinden, war er es nun wirklich. Und wenn man dann vorbeikommt und das Handy quasi durchsucht, dann ist doch darin jetzt eigentlich gar nicht so viel auszusetzen. Also diese ganze laute Empörung, Ende der Meinungsfreiheit, ja, da kommt dann auch die FAZ, macht auch mit, sieht da einen großen Skandal. Ist es für dich ein Skandal?
Es kommt drauf an, wie man einen Skandal definiert. Wenn man jetzt einfach so, sag ich mal, aus der Vogelperspektive auf diesen Fall schaut, dann kann man sich, glaube ich, schon irgendwie die Augen reiben. Ich finde es schon unheimlich, wenn es sein kann, dass wegen eines satirischen Twitter-Kommentars da die Polizei an die Tür klopft, egal ob sie dann durchsucht oder nicht. Meines Erachtens müsste man aber dann, die Kritik musste eben schon beim Strafrecht ansetzen und die Frage stellen, sollte sowas strafbar sein? Was die Durchsuchung angeht, das scheint eben noch nicht so ganz geklärt zu sein, was diese Abwendungsbefugnis angeht. Ich würde es auch als milderes Mittel ansehen, aber ich glaube, man muss dann schon irgendwie hypothetisch mal mindestens zu Ende denken, gäbe es jetzt einen anderen Grund, warum das offensichtlich unverhältnismäßig ist, weil dann, glaube ich, hat der Lindner schon recht, dann kann man die auch nicht androhen.
Genau, also es wäre natürlich sicher sinnvoll, wenn das rechtlich irgendwie geregelt würde. Ne? Dann gäbe es auch jetzt hier weniger Streit. Ich bin insgesamt der Auffassung, dass jetzt hier dieser Bolz-Fall nicht so richtig zur Skandalisierung taugt, sondern eher dazu gemacht wird. Also gerade Herr Bolz, ja, muss ich mal angucken, was der so alles schreibt, ist wirklich der Beleg für die gelebte Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja, also der kann ja unfassbarsten Unsinn da jeden Tag raushauen, ja, Polemiken ohne Ende, alles ganz straffrei. Und was jetzt hier die Sache angeht, ne, wenn jetzt das hochkommt, dann kriegt er da irgendwie eine kleine Geldstrafe. Von einem Ende der Meinungsfreiheit kann jedenfalls in Deutschland hier keine Rede sein, anhand dieses Beispiels.
Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen losgelöst vom Fall Bolz. Also wir sind ja auch gerade eher eigentlich auf dem Weg, mehr Strafrecht in diesem ganzen Raum wieder einzusetzen. Also gibt es hier einen neuen Vorschlag für die anstehende Jumiko, ein neues Sonderbeleidigungsrecht. Auch Journalisten sollen besonders durchs Strafrecht geschützt werden. Ja, wir haben ja auch die Diskussion um das Sonderbeleidigungsrecht für Politiker. Also ich glaube, umso mehr Bereiche in der Gesellschaft, die wir da ausflaggen, die jetzt da besonders durchs Strafrecht nochmal geschützt werden sollen. Ob das irgendwie so der richtige Weg ist, uns in diesem ganzen Diskurs um Polarisierung und verschärfte Diskurse im Internet resilient und gut aufzustellen, das würde ich wirklich bezweifeln. Also da braucht es, glaube ich, echt nochmal ein anderes grundsätzliches Nachdenken. Also mit dem starren Strafrecht, das haben wir jetzt ja auch besprochen. Ich weiß nicht, ob man damit hier so wirklich dem Problem zu Leibe rücken kann.
Ja, also ich glaube auch so eine Zweiklassengesellschaft, die einen die zu beleidigen ist schlimmer als die anderen, das ist auf jeden Fall wirklich kontraproduktiv in diesen Zeiten, wo es um die Polarisierung der Gesellschaft geht. Also das sollte man wirklich nicht machen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Vielen Dank, Max, dass du den Fall beleuchtet hast und wir schauen dann ganz gespannt darauf, was jetzt noch daraus werden wird. Das Staatskirchenrecht, der hinterste Winkel des Grundgesetzes. Aber heute geht es nicht nur um große abstrakte Fragen, sondern ganz konkret um die ganz praktische Rechtswirklichkeit im Leben vieler Menschen. Denn die Kirchen, ob evangelisch oder katholisch, gehören mit über 1 Million Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern Deutschlands. Das Bundesverfassungsgericht hat nun eine lang erwartete Entscheidung getroffen. Sie firmiert unter dem Namen Egenberger. Das ist der Nachname von Vera Egenberger und sie hat Rechtsgeschichte geschrieben. Die konfessionslose Sozialpädagogin hatte sich 2012 auf einer ausgeschriebenen Stelle der evangelischen Kirche, Diakonie, beworben. Die suchten befristet jemanden auf 2 Jahre, der einen Bericht zur UN-Antirassismus-Konvention anfertigen sollte.
In der Ausschreibung, da hieß es, Zitat, die Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche und die Identifikation mit dem diakonischen Auftrag setzen wir voraus. Bitte geben Sie Ihre Konfession im Lebenslauf an.
Und Egenberger als konfessionslose Person bekam den Job nicht.
Ja genau, sie wurde eben schon mal gar nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen, klagte aber dann beim Arbeitsgericht, weil sie sich eben schon durch die Stellenausschreibung diskriminiert sah. Und siehe da, schließlich hat sie auch eine Entschädigung von knapp 2000 Euro zugesprochen bekommen. Der Fall, der ging dann wirklich durch alle Instanzen. Wir haben es ja schon gehört, 2012 ging das Ganze los und hat zwischenzeitlich auch den Europäischen Gerichtshof beschäftigt. Deswegen hat es auch alles so lange gedauert. Das Bundesarbeitsgericht, das hat eine Diskriminierung Egenbergers dann angenommen. Und jetzt kam das Bundesverfassungsgericht eben ins Spiel und das hat auf die Verfassungsbeschwerde der Diakonie hin das Urteil des Bundesarbeitsgerichts wieder aufgehoben.
Ja, manche Beobachter sprachen ja sogar von einem Showdown und von einem drohenden Super-GAU.
Ja, also das bezog sich darauf, dass der Europäische Gerichtshof der hatte auch schon entschieden zum Selbstbestimmungsrecht der Kirchen bei Jobfragen. Und der hatte nämlich eine ganz andere, nämlich viel strengere Linie eingeschlagen als das Bundesverfassungsgericht bisher. Da muss man dafür wissen, das Bundesverfassungsgericht hält traditionell den Kirchen da eher die Treue und räumt denen einen ziemlich großen Spielraum ein, da ihre eigenen Angelegenheiten zu entscheiden, eben auch im Arbeitsrecht. Und der EuGH hat da eine strengere Linie und sagt, wir müssen da schon viel auch kontrollieren können gerichtlich, vor allen Dingen eben auch, wann denn eigentlich so ein kirchlicher Posten und das religiöse Ethos wirklich wesentlich zusammenhängen und dann zur Bedingung gemacht werden dürfen.
Hat es denn jetzt geknallt mit dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung?
Ja, nee, gar nicht. Sonst hätten wir, glaube ich, auch die Folge schon ganz anders begonnen. Ja, also wenn man sich jetzt diese Entscheidung, diesen Beschluss durchliest, das ist also wirklich sehr konstruktiv und ich würde sagen wohlwollend rezipierend. Also ohne, dass sich jetzt das Bundesverfassungsgericht mit seinen eigenen Maßstäben und Vorstellungen jetzt selbst irgendwie klein gemacht hätte vor dem EuGH. Also sehr, sehr verkürzt ist das, sind die Karlsruher Richterinnen und Richter jetzt so vorgegangen. Das Bundesverfassungsgericht interpretiert das EuGH-Urteil, was schon in der Welt war, dahin, dass es eben genug Spielraum lässt, damit auch deutsche Gerichte weiterhin das religiöse Selbstbestimmungsrecht der Kirchen berücksichtigen können. Also das scheint mir alles ganz auf der EuGH-Linie und ist also jetzt vom Bundesverfassungsgericht alles andere als ein feindseliger Akt.
Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Rechtslage näher an. Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und in Paragraph 1 AGG, da steht eben auch drin, dass keine Person wegen ihrer Religion oder eben Nicht-Religion diskriminiert werden darf. Warum sollte denn die Kirche jetzt mal darüber sich hinwegsetzen können und dann die Religionszugehörigkeit doch zum Einstellungskriterium machen?
Ja, also dafür spricht erst einmal natürlich, dass die verfassten Religionsgemeinschaften nach dem Grundgesetz eine sehr, sehr starke autonome Position haben, ja, ihre Angelegenheiten eben selbst zu regeln. Das steht, du hast es schon angesprochen, ganz hinten im Grundgesetz, Artikel 140. Und in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung, also wir hören gleich, das sind richtig alte Rechtsbestände noch aus Zeit der Weimarer Reichsverfassung, die da ins Grundgesetz übernommen wurden. Und das Ganze wird jetzt auch noch verstärkt, diese Position der Kirchen, durch das ja vorbehaltlos gewährleistete Grundrecht der Religionsfreiheit, was in Artikel 4, 1 und 2 steht und was das auch nochmal weiter verstärkt. Also sie haben schon eine ganz schön gewichtige verfassungsrechtliche Position.
Na gut, aber im AGG steht ja nur mal das Verbot, oder?
Genau, im AGG steht ein Verbot, aber das AGG nimmt diese verfassungsrechtlichen Wertungen schon auch gleich mit auf. Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das hat ja in Paragraph 9 auch gleich eine ausdrückliche Ausnahme und zwar genau auf diesen Fall sozusagen gemünzt, also Personalauswahl durch Religionsgemeinschaften. Da wird ihnen also einen Spielraum zugebilligt, doch nach der Religion eben zu diskriminieren. Also da kann eben dann eine Ungleichbehandlung doch gerechtfertigt sein, wenn die Religion nach Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. Ne? Also wir merken schon, hier spielt jetzt rechtlich die Musik und auf diese Ausnahme hat sich die evangelische Kirche jetzt bei diesem Verfassungsstreit vom Bundesverfassungsgericht auch berufen. Ist mal ganz konkret gemacht. Das ist ja ziemlich klar. Also als Ausnahme wäre jetzt gerechtfertigt, dann die Religion zur Bedingung zu machen, wenn es jetzt um Kerntätigkeiten der Religionsausübung der Kirche geht. Ja, also Pastor oder Prediger oder jemand, der da so sehr nah dran ist in der Leitungsfunktion, der kann eben nur sein, wer sich auch ausreichend mit Kirche und Religion identifiziert.
Also ich könnte jetzt kein Pfarrer werden als Atheist. Das ist natürlich schade, aber gleichwohl nachvollziehbar. Die kritischen Fälle.
Du bist der Chefredakteur bei LTO, das ist quasi so ähnlich.
Das ist ähnlich wie Pfarrer. Ja, das stimmt. Für die Gemeinde, für die Jura-Gemeinde.
Für die Jura-Gemeinde von der Kanzel.
Aber jetzt zurück. Die kritischen Fälle sind wahrscheinlich dann eben die, ne, wo eben etwas nicht so ganz zwingend ist, dass man jetzt dann religiös sein muss. Also wenn jetzt die Kirchen da dieses Antirassismus-Projekt betreuen lassen wollen von einer Person, da brauche ich doch eigentlich nicht Kirchenmitglied zu sein, oder? Das klingt ja nach einer sehr weltlichen Aufgabe.
Ja, also finde ich auch auf den ersten Blick erstmal nachvollziehbar. Wenn man sich dann aber weiter einliest, dann kommt man doch auch wieder schnell ins Grübeln. Also jetzt hier konkret war es ja so, diese Antirassismus-Konvention, wenn ich die jetzt für die Kirche bewerten soll und dazu noch einen Bericht erstellen soll, dann kann man ja schon auch argumentieren, dass die Kirche eben eine spezifisch christliche Perspektive auf Menschenrechte hat und sich darin eben auch von anderen säkularen Organisationen, NGOs abhebt.
Ja, aber diese christliche Weltanschauung, das ist ja dann eigentlich auch was man quasi mit in Auftrag geben kann. Liebe Frau Sonto, liebe Frau Egenberger, wie beurteilen Sie quasi das aus einer christlichen Perspektive? Da kann man ja quasi wie ein Anwalt das Ganze zugrunde legen und darunter subsumieren, ohne selbst dem Christentum anhängen zu müssen, oder?
Naja, jetzt geht es sozusagen ganz eingemachter. Also ich glaube, die Kirche würde halt dann sagen, das kann nur jemand wirklich authentisch auch nach außen verkörpern und darstellen, der halt wirklich auch in seinem Innersten daran glaubt. Also das ist, glaube ich, da sind wir wirklich am Kern der Sache. Ne? Also das ist vielleicht eine Nummer sicher, wenn man diese Grundsätze nicht nur aus ethischer Überzeugung hat, sondern auch als ein Gebot Gottes eben versteht. Ja? Und jetzt kommt es auch noch dicker. Also dieser Antirassismusbericht, der da entstehen sollte, hätte auch als Gegenstand gehabt die Einstellungspraxis der Kirchen und mögliche Diskriminierung. Also die Egenberger hätte sozusagen auch noch in eigener Sache als Berichterstatterin tätig werden können. Ja? Also ein Punkt, der vielleicht, glaube ich, auch noch ganz entscheidend ist, das merkt man, wenn man die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung liest, ist dieser Faktor, der, haben wir jetzt auch nicht drüber gesprochen, der Außenwirkung, ja, also relevant sei eben, sagt das Bundesverfassungsgericht, ob der oder die Stelleninhaberin dieses kirchliche Ethos ja nach außen hin authentisch verkörpern kann.
Also ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Am Ende hätte die Frau doch einen Bericht erstellt und dann hätten noch andere Kirchenmitarbeiter drüber geschaut, diskutiert, redigiert. Und dann hätte ja nicht ihr Name da drüber gestanden, sondern in der Auswirkung der Name der Institution. Also wie hat das Bundesverfassungsgericht es denn jetzt da genau entschieden?
Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat auch da zum Beispiel darauf abgestellt, dass die ja auch schon in diesem Entstehungsprozess für den Bericht hätte die ja auch schon mit anderen Akteuren reden müssen und hätte da ja auch schon die Position der Kirche nach außen verkörpern müssen. Das ist natürlich ein komplexer Entstehungsprozess, wo die immer wieder mit ihrem Namen dann doch aufgetreten wäre.
Okay, aber jetzt mal, was hat es denn jetzt ganz genau entschieden, das Bundesverfassungsgericht?
Naja, am Ende ist das eben, oh Wunder, wieder im Verfassungsrecht eine Abwägungsfrage gewesen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, antwortet sozusagen in Maßstäben, ja. Je größer die Bedeutung eben der Jobposition für die religiöse Identität der Religionsgemeinschaft eben nach innen oder eben nach außen ist, desto eher darf die Kirchenmitgliedschaft auch zur Bedingung gemacht werden. Ja. Also es hat die Maßstäbe geschärft, das hat das Urteil des Bundesarbeitsgerichts eben aufgehoben, was eben noch die Diskriminierung gesehen hatte. Und es hat den Fall Egenberger eben nach dort zum Bundesarbeitsgericht zurückgeschickt. Es hat allerdings, würde ich sagen, schon einen deutlichen Wink noch mitgeschickt, wie der Fall zu entscheiden ist.
Okay, und welchen?
Ja, also das ist vielleicht die interessanteste Stelle in dem Beschluss. Das Bundesverfassungsgericht kritisiert, dass das Bundesarbeitsgericht sein eigenes Verständnis an das der Diakonie gesetzt hat. Und zwar bei dem für die Karlsruhe Richter eben besonders wichtigen Punkt, Außendarstellung der Kirche durch diese Stellenbesetzung. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das Bundesarbeitsgericht, das hat das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nicht mit dem Gewicht berücksichtigt, das ihm das Grundgesetz zuspricht und ist deshalb zum falschen Ergebnis gekommen.
Okay, aber wenn die Kirche immer selbst definieren kann, ob jemand für die Außenwirkung wichtig ist, dann ist ja eigentlich jeder. Dann kann sie ja jede Position dann die Konfession zur Einstellungsvoraussetzung machen.
Ja, ich glaube auch, dass den Kirchen schon immer noch ein sehr weiter Spielraum bleibt. Wenn sie das gut begründen können, dann kommen die, glaube ich, da durch, zumindest aus der Perspektive des Bundesverfassungsgerichts.
Was ich mich noch frage, warum hat denn die evangelische Kirche damals überhaupt das in die Stellenausschreibung geschrieben? Hätte die das nicht einfach geheim zur Voraussetzung machen können und dann einfach aus anderen Gründen absagen können?
Ja, das habe ich mich auch gleich am Anfang gefragt. Aber das hängt wohl damit zusammen, dass die Kirchen zumindest 2012, 13 und so, dass die durchaus das auch als ein Statement in eigener Sache gesehen haben, das so explizit zur Bedingung einer Stellenausschreibung zu machen. Ja, also auch vor diesem Hintergrund vielleicht der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, die sich so stark an die Seiten der Kirchen gestellt hat. Ja. Also man muss aber mittlerweile sagen, das war eben damals so. Mittlerweile haben die evangelische und auch die katholische Kirche ihre Ausschreibungspraxis mit so Richtlinien geändert, angepasst und auch viel zurückhaltender jetzt angelegt.
Okay, vielleicht wird das dann wieder umgedreht, wenn sie dann recht bekommen. Jetzt jedenfalls der Fall Egenberger ist jetzt noch zwischen den Instanzen. Also Markus, was du jetzt schon eben gesagt hast, Wink mitgegeben. Wie wird das BRG also jetzt für dich entscheiden?
Ja, also wenn die Bundesverfassungsgerichtsrichter das Beschluss ist jetzt, die auch auch im BRG entscheiden dürfen, dann wird es wohl pro Kirche und kontra Entschädigung für Egenberger ausgehen. Man könnte jetzt überlegen, ob das Bundesarbeitsgericht, was sozusagen ja immer dagegen gehalten hat, ob das jetzt versucht sein könnte, seine Auffassung im Ergebnis dann doch durchzudrücken und diesen Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht jetzt hier skizziert hat und aufgemacht hat, argumentativ so zu füllen, dass am Ende doch wieder von der Diskriminierung ausgegangen werden kann.
Okay, da schauen wir also gespannt drauf, wenn das da wieder hingeht und dann, ja, wenn das nächstes Jahr dann kommt, dann sind auch nur 14 Jahre vergangen seit dem ersten Urteil.
Ja, für 2.000 Euro Entschädigung und eine befristete Stelle. Aber gut, das ist eine Grundsatzsache.
Es geht um die Grundsatzfragen, das ja, sind die spannenden. Natürlich, ja. Natürlich. Ja, ich habe auch noch eine Grundsatzfrage. Und zwar habe ich 12 Euro bei McDonald's ausgegeben, nachdem ich bei EasyJet trotz 3 Stunden Verzögerung kein Essen im Flug bekommen habe. Da möchte ich auch nochmal den Klageweg bestreiten, auch noch für 12 Euro. Einfach, um die wichtigen Grundsatzfragen zu klären.
Beim Europäischen Gerichtshof umfegst man die Zimmermann-Entscheidung.
Genau, das ist ja natürlich auch toll. Pass mal auf, du wirst darüber lesen. In eigener Sache LTO. Aber was jetzt hier die noch doch etwas wichtigere Sache des Kirchenrechts und der Einstellungsvoraussetzung angeht, können wir auf unsere Berichte, die unsere Kollegin Tanja Podolski, der sehr ausführlich geschrieben hat, mit vielen Hintergrundinformationen verweisen. Lest danach, wir verlinken das in den Shownotes und wie gesagt, teilen euch natürlich mit, wie das Bundesarbeitsgericht dann entscheiden wird.
Justiz macht die Mucke und zwingt dich zum Dancen. Pump mit der Power von 1000 Ingolenzen. Leserattenbande mit 1 bis 2 Staatsexamen. Das wollen wir doch mal sehen, das schauen wir uns mal an. Volljuristen fristen dich bei Tisch, verziehen keine Miene und richten über dich mit Frikadelle in Kantine. Gruß aus der Küche.
Eine jüngste statistische Auswertung von Juranoten im Examen führt den ganzen Irrsinn um Notengebung und Ungerechtigkeiten im Jurastudium anschaulich vor Augen. Und darüber wollen wir heute miteinander sprechen.
Ja, die meisten HörerInnen der Rechtslage sind ja Juristen, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass wir auch viele erreichen aus der nicht-juristischen Allgemeinheit. Und deswegen müssen wir auch nochmal die Absurdität der juristischen Notenskala kurz erklären.
Ja, also sie geht los von 0 bis 18 Punkten. Von 0 bis 3 Punkten, da heißt es nicht bestanden. Von 4 bis 6 ist die Note ausreichend, deswegen habe ich mal gesagt, 4 gewinnt. Da ist man also, hat man es geschafft. Dann von 7 bis 9, das ist befriedigend. Dann kommt ein gewisses Kuriosum, das sich natürlich auch nur Juristen und Juristinnen ausdenken können. Das voll befriedigend von 10 bis 12 Punkten. Also wir sind schon eigentlich relativ weit oben in der Notenskala, aber die Konnotation ist immer noch eigentlich extrem negativ. Also bist du eigentlich schon, du erreichst schon bald das letzte Drittel und bist aber noch im Bereich, sagen, es ist sehr deutsch, wenn man sagen würde, es gibt nichts zu beanstanden, ungefähr so beim Urlaub. So bewerten Deutsche ja gerne den Urlaub. Und dann kommen wir erst in den Bereich, wo es besser klingt. 13 bis 15 Punkte gut und 16 bis 18 Punkte sehr gut.
So, sehr gut. Na, man würde ja sagen, es gibt auf jeden Fall doch einige sehr gute Juristen. Aber diese Note wird so gut wie nie vergeben. Ja, und das zeigt eben diese aktuelle Auswertung auf LTO von den Rechtsprofessoren Roland Schimmel und Jörg Griebel. Sie haben 16.512 einzelne Klausurnoten aus dem ersten Examen ausgewertet, aus Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2022. Und Ergebnis war, es gab ein einziges Mal 18 Punkte und insgesamt nur 48 Mal sehr gut. Ja, und das sind zusammen 0,29%. Also noch nicht mal jede 300. Klausur bekommt ein sehr gut.
Also das ist natürlich Wahnsinn. Ich finde es natürlich auch Wahnsinn, dass man 16.512 Klausuren Noten auswertet, aber das ist natürlich total die verdienstvolle Leistung jetzt, um hier mal ein bisschen näher reinzugucken. Felix, was wirft das jetzt aus deiner Sicht für ein Licht auf die Juristinnen in Deutschland?
Ja, das sieht natürlich auch oberflächlich betrachtet doof aus, ne, dass so wenig sehr gute Klausuren geschrieben werden und sehr gute Juristen sind. Wie gesagt, oberflächlich noch doofer ist aber natürlich, dass auch das Erreichen Note gut absoluten Seltenheitswert hat. Ja, also nur jede 30. Klausur ist eine gute. Jetzt kommen wir nochmal zu der Rubrik voll befriedigend. Also das, was eigentlich auch schon ein bisschen abschätzig klingt, also zweistellig, 10 bis 12 Punkte, ist ebenfalls sehr selten. Ja, nur 3,9% der Kandidaten erreichen in den 6 Staatsexamenklausuren NRW einen solchen zweistelligen Schnitt.
Ja, also wenn so gute Noten statistisch so gut wie ja gar nicht vorkommen, dann kann man sich ja fragen, sind die Aufgaben zu schwer oder sind die Bewertungen zu streng oder sind die Juristen nicht gut genug oder woran liegt?
Ja, wahrscheinlich beides. Ne? Also wenn man ja auch aus eigener Erfahrung weiß, sind die Examensarbeiten schon zeitlich, vor allem Strafrecht, eigentlich gar nicht zu schaffen. Und wie immer hat irgendein Tatbestand übersehen, auch wenn es nur ein randiger ist, gibt es gleich bam, Abzug. Und ja, da herrscht natürlich so ein bisschen dieser Komplettierungswahn. Und sind auch die Fälle super schwierig, teilweise komplex. Und dann gerade im ersten Staatsexamen, ne, da muss man auch noch die ganzen Meinungsstreits kennen. Und wehe, man hat das Problem nicht gesehen. Und dann muss es auch noch genau das Problem sein, was der Prüfer sich ausgedacht hat. Und wenn man ein anderes Problem, was vielleicht auch entdeckt wurde, zu sehr thematisiert, hat man dann den Schwerpunkt verpasst. Also gibt natürlich wirklich große Hürden. Da muss man also einerseits natürlich Können haben, ne? Also ganz, aber eben auch Glück.
Absolut, würde ich auch sagen. Also es ist ein erheblicher Glücksanteil dabei. Jetzt muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, ne? Ich meine, solche Notensysteme, man kann sich da jetzt drüber aufregen, über diese Verteilung, die du besprochen hast, aber es ist natürlich ein relatives System, ne? Also ich meine, alle Seiten in diesem Bewertungssystem, auch die Arbeitgeber später, stellen sich ja darauf ein, wie diese Verteilung stattfindet, ja? Und um einen guten Job zu finden, dann braucht man ja weder ein sehr gut noch ein gut und mittlerweile vielleicht nicht mal mehr ein voll befriedigend. Also es reicht schon dann irgendwie, sich so im guten Mittelfeld zu bewegen.
Ja, also unsere Kollegin Pauline Dietrich, die hat mal auf RTO zusammengeschrieben, mit welchen Noten es jetzt ins Richteramt oder die Staatsanwaltschaft geht.
Ja, also genau. Und zum Beispiel in Berlin braucht man ja jetzt mindestens 7 Punkte im ersten und 7,5 im zweiten Examen. Mecklenburg-Vorpommern sind es 6,5 im ersten und mindestens 8 im zweiten. In Hamburg ist es schwerer, da braucht man mindestens in einem Examen 9 Punkte und jedenfalls 8 im anderen. Dann gibt es noch verschiedene Zusatzqualifikationen, so, die auch noch zählen. Es gibt ja jetzt auch so neue Systeme, wo man die Noten einfach nur zusammenrechnet und sagt, es braucht eine gewisse Gesamtpunktzahl. Ne? Das mag die Sache ja auch nochmal erleichtern. Ja, das ist so grob die Landschaft, in der wir uns bewegen.
Ja, da kann man natürlich sagen, aber wenn sogar die Hälfte der zu erreichenden Punktzahl reicht, um hier einen Job in der Justiz zu gehen, dann ist doch alles gut. Und in der Tat hat die Justiz ja auch die Anforderungen immer weiter gesenkt, weil sie eben Nachwuchsprobleme hat und natürlich dann auch mit den Kanzleien und Konkurrenz ist. Und da gehen dann doch viele lieber zur Kanzlei, wenn es ums Geld geht. Da sind die Voraussetzungen auch gesenkt worden. Ja. Also früher, als ich studierte, hieß immer noch, man braucht doppelt Prädikatsexamen, um da arbeiten zu dürfen. Das ist ja auch immer weiter abgesenkt worden.
Ja, aber da könnte man jetzt sagen, wo ist das Problem sozusagen? Also wenn sich alle darauf einstellen, dass das eine sehr deprimierende Bewertung ist, aber am Ende auch 6-7 Punkte ausreichen, um gut unterzukommen. Wo ist jetzt das Problem?
Ich würde eher sagen, also der Problembereich ist jetzt auch gar nicht sozusagen, dass irgendwie es kein sehr gut und gut gibt. Das sieht zwar doof aus, wie ich da eben oben gesagt habe, aber die Experten, die Leute wissen ja, was das bedeutet. Die wissen ja, dass irgendwie 12 schon irre gut ist. Ja, und aber das Problem ist eher der untere Bereich. Das ist da, wo es dann auch irgendwie rechtlich ein bisschen problematisch wird mit der Berufsfreiheit. Denn wir müssen ja sehen, dass ausreichend, ja, also was ist das nochmal, 6, 5, 4, das ist die häufigste Bewertung insgesamt. Und die häufigst vergebene Note sind 2 Punkte. Ja, also das Jurastudium da dominierend in die Enttäuschung, ja, wenn man jetzt mal alle Leute zusammen betrachtet. Und zum Beispiel ja, der Durchschnitt der Einzelnoten in NRW, der lag bei 5,69 Punkten. Ja, also eine volle Notenstufe unter dem, was durchschnittlich eigentlich sein soll, befriedigend. Und vor allem muss man sich ja auch klar machen, ne, das heißt, der Kampf, der ist jetzt weniger ums Prädikat, sondern der Kampf, da 5,5 ist Durchschnitt, ist vor allem die Angst, gar nicht zu bestehen. Darum geht es vor allem. Und da sind auch Probleme.
Ja, mit katastrophalen Folgen auch, weil alles oder nichts, ne? Also wenn es keinen Bachelor-Abschluss noch mit erworben hat, dann steht man ja auch erstmal so da, muss dann wiederholen.
Ja, und dann, wenn man nochmal durchfällt, dann ist es ganz vorbei, ne?
Es ist Sense, genau. Also mit der psychologische Druckfaktor ist ja auch was wir bei LTO häufig gecovert und diskutiert haben. Der ist natürlich immens. Es gibt ja noch ganz, wenn man jetzt mal ganz konkret guckt, auch noch ganz andere interessante Ungerechtigkeiten. Ne? Also du hast es ja auch nochmal angeschaut, gerade so in diesem unteren Schwellenbereich, Felix. Wie würdest du es denn da beschreiben? Was ist denn da so ungerecht?
Ja, also einfach, wenn jetzt zum Beispiel jemand 4-mal die Note 3 schreibt und dann aber 8 und 11, dann ist das ein Durchschnitt von 5,1 oder so. Der ist aber trotzdem durchgefallen, weil es auch noch die zusätzliche Regel gibt, dass die Hälfte der Klausuren bestanden sein müssen. Wer jetzt aber dann 3,3,4,4,4 schreibt, ja, der hat ja nicht einen 5er-Durchschnitt, sondern einen 3,5-Durchschnitt, hat aber trotzdem bestanden, ja, obwohl er wirklich deutlich schlechter ist.
Wie wird das denn gerechtfertigt?
Man kann natürlich argumentieren, sagen, der eine hat 3-mal eine noch irgendwie passable Leistung gebracht, den können wir eher auf die Menschheit loslassen, als einer, der 4-mal es gar nicht schafft. Aber das ist ja letztlich nur eine einzige Note. Und da ist natürlich genau das Problem dieser Scheingenauigkeit. Ne? Also 3,4, ja, wenn das jetzt wirklich was bedeuten würde, ja, wenn man wirklich sagen würde, ja, okay, der eine hat jetzt wirklich, ist besser 3-mal okay verstanden und der andere nicht, das ist ja eine Scheingenauigkeit, ja. Und die dann zur Ende einer Berufskarriere führen kann. Und es ist ja eigentlich überhaupt nicht richtig messbar, warum ein Korrektor jetzt 4, 7 oder 9 Punkte gegeben hat.
Es ist ja nicht nur eine Scheingenauigkeit, es ist ja auch so eine Scheinkausalität, oder? Also wir gehen ja auch die ganze Zeit jetzt immer noch davon aus, dass gute Jura-Abschlussnoten auch heißen, dass du dann einen super Job als dein Jurist im Arbeitsfeld machst, also als Richterin oder Richter oder Großkanzleianwalt. Und da wissen wir ja auch, also wenn du jetzt in der Großkanzlei selbst mit guten Noten irgendwie anfängst, dann fängst du eigentlich wieder bei Null an. Wenn du jetzt im Unternehmensrecht zum Beispiel arbeitest, dann kriegst du wie einen paar hundertseitigen Reader in die Hand, wie man eine Due Diligence-Prüfung oder so macht. Ob dir da jetzt deine Noten, wenn die super sind, so viel weiterhelfen und zeigen, dass du jetzt da super juristisch arbeiten kannst, ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage. Beim Richterberuf, der ja auch ein sehr spezieller Beruf ist, ja auch nochmal die gleiche Frage.
Und umgekehrt zeigt ja der von dir sehr eng gecoverte Fall, dass das Hochstapler-Juristen da in München, da gab es ja einige, aber einen haben wir sehr eng begleitet, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, dass man auch ganz ohne Examen in den Großkanzleien reüssieren kann. Das spricht auch nochmal.
Mit guten Arbeitsbewertungen übrigens, genau. Da waren die ja sehr zufrieden sogar. Ja, sehr zufrieden.
Das spricht aber auch nochmal für die Scheinkausalität, aber na klar, man muss natürlich, um ein Jurastudium zu machen, muss man irgendwie eine Grenze ziehen, sonst könnte man ja gleich lassen und sagen, mach direkt die Due Diligence, das können ja auch dann andere Berufe machen. Ich finde eher nochmal, um da nochmal auf zurückzukommen, eben dieses Problem auch der Bewertung. Ne? Wenn sozusagen eine Punktzahl so entscheiden kann zwischen vollbefriedigend im oberen Bereich oder Einstellung im Staatsdienst und eben vor allem dann eben zwischen bestehen oder nicht bestehen, das ist halt ein Problem.
Also wenn es auch nur um 0,0, da gab es ja auch so einen Fall jetzt neulich beim Verwaltungsgericht, 0,05% verpasst, das Prädikatsexamen verpasst. Also da wird es irgendwie so schief, weil es da so mega genau und ausrechenbar wird und am Ende hängt halt an so ein paar Kommastellen dann deine Karriere dran. Untersuchungen zeigen ja auch gerade, dass die Note einer Klausurbearbeitung erheblich davon abhängt, wer sie korrigiert hat. Ja, also der Faktor Mensch bei der Korrektur. Also in der Studie wurden 23 identische Klausuren getestet und im Durchschnitt lagen die niedrigste und die höchste Note einer Bearbeitung ganze 6,47 Punkte auseinander, ja. Bei einer Klausur sogar 10 Punkte.
Ja, das waren 4 und 14 Punkte. Als ich jetzt bei einer Bucerius Law School da Korrektor war in meiner Uni, da habe ich natürlich auch versucht, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ja, ich wollte auf gar keinen Fall ungerecht sein, habe mir ein akribisches Farbpunktesystem ausgesucht.
Das glaube ich sofort.
Einzelnen Punkt. Es war allerdings also von dem Lohn nicht mehr gedeckt, wie viel Arbeit ich da gemacht habe. Und da gab es wenigstens innerhalb meines Logiksystems keine Ungerechtigkeiten. Aber jetzt, wenn du das Thema oder irgendjemand anders gemacht hätte, Stichwort eben anderer Korrektor, wie diese Studie gesagt, dann wäre natürlich ein anderes Punktesystem entstanden. Das hat mir ja keiner gesagt, mach dieses Punktesystem. Ich habe das einfach gemacht. Ja, ich gab ja keine Vorlagen. Das war einer der Kritikpunkte, dass es da eben ein bisschen ungenau ist.
Das ist schön. Das klingt so wie in meinem Reich gibt es keine Ungerechtigkeit. Das ist sehr schön. Also man könnte ja wenigstens noch sagen, naja, mit der Zweitkorrektur im Examen, na, da gibt es ja schon so einen Durchschnittsfaktor. Ja. Aber wir wissen natürlich auch der eingeschaltete Zweitkorrektor oder die Zweitkorrektorin, die arbeitet ja nicht unabhängig von der ersten Note. Ne? Das ist ein psychologischer Ankereffekt, sondern der kennt sie ja. Und so wundert es ja auch nicht, dass die Zweitkorrektur oft dann gar nicht zu so großen Abweichungen mehr kommen kann.
Genau, deswegen ist es absolut sinnvoll, oder? Das ist doch eine dieser langen Forderungen, dass der Zweitkorrektor wirklich die Erstbewertung nicht sieht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, der Grund dafür, dass das so ist, ist, dass es eben dann so auffallen würde, dass ständig ganz große Differenzen zwischen Noten sind, dass das ganze System an Glaubwürdigkeit verliert. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum das nicht eingeführt wird. Man sagt immer, damit die Zweitkorrekturen sich Arbeit ersparen und dann nur ein bisschen plus minus eins hinschreiben, könnte auch ein Faktor sein, dass man da schwieriger jemand findet. Aber ich glaube, das ist das. Ne? Wenn dann plötzlich der eine 4 und der andere 14, dann sagen sie, irgendwie scheint ja unser ganzes System nicht zu stimmen.
Stimmt. Oder wahrscheinlich auch einfach der Arbeitsaufwand würde extrem steigen, ne? Weil es dann Abstimmungsprobleme geben wird. Dann müssen sie ja die beiden Korrekturen miteinander sich irgendwie einigen. Dann würde man da wahrscheinlich würde das, was du meinst, auch da nochmal sichtbar werden, ne? Wie sehr das halt doch vielleicht auch subjektiv ist. Dann sagt der eine, ja, aber das war doch jetzt so, ich habe das hier mehr gewichtet und so. Also da würde man vielleicht auch nochmal sehen, wie angreifbar das System dann doch auch ist.
Ich glaube, es gibt schon so Hinweise, ne? so Mitgaben, ne? Direktor, wer das und das gesehen hat. Die gehen jetzt, glaube ich, nicht immer ganz ohne jegliche Struktur da rein, dass da irgendwie was gewichtet wird, aber man sieht ja einfach anhand der Studie, dass diese Vorgaben nicht dazu führen, dass es irgendwie verobjektivierbar und nur plus minus eins, das wäre okay, ja. Differenzen gibt es ja natürlich immer, ne? Also gut, aber diese Diskussion ist ja jetzt nicht neu. Neu sind die Zahlen auf FTO, die wir nochmal verlinken als Shownotes, die wirklich erstaunlich sind. Aber eine Reform ist da jetzt nicht in Sicht. Da müsstet ihr wirklich Radau machen da draußen und nicht wie neulich nur 100 Leute für eine Demo vor der Justizministerkonferenz bringen. Das wird nicht reichen.
Ist das ein Aufruf zur Revolution?
Ein Aufruf zur Jura-Revolution. Mache ich mich der Strafe?
Kollegen Max Kolter nochmal fragen. Ja. Ist das schon Volksverhetzung?
Kollegen Max, Max kommt zurück. Ist das ein Volksverhetzung? Na, schauen wir. Wenn ihr Erfahrung habt zum Notensystem, und wir sind auch immer dankbar für Geschichten darum, bringen die ja auch immer bei LTO. Schreibt uns, und für alle, die demnächst ins Examen gehen, bleibt stabil und lasst euch nicht verrückt machen. Was ist sonst Wichtiges passiert in der Welt des Rechts? Das hat für euch vom LTO Newsdesk Marcel Schneider zusammengefasst.
Verurteilter Jurist darf nicht wieder Anwalt werden. 17 Jahre nach einer Verurteilung wegen Betrugs wollte ein Jurist wieder Anwalt sein. Einfach Zeit verstreichen zu lassen, reicht dafür aber nicht, hat der Bundesgerichtshof zum Berufsrecht entschieden. Der Mann habe keine Anstalten gemacht, für den Schaden aufzukommen, den er damals verursacht hatte, und auch sonst sei nicht erkennbar, dass er von nun an ein zuverlässiger Berufsträger sein würde. Damit ist der mittlerweile 73-Jährige des Anwaltsberufs nach wie vor unwürdig, so der Gerichtshof. Kein Versicherungsschutz für einen Mann, der aus dem Fenster springt. Ein Mann, der während der Arbeit im Homeoffice aus dem Fenster springt und sich dabei die Füße bricht, ist nicht gesetzlich unfallversichert. Das hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschieden. In der Wohnung des Mannes war ein Feuer ausgebrochen, weil der E-Akku von seinem Roller explodiert war. Mit dem Sprung wollte der Mann sein Leben retten. Und das sei ein, Zitat, privates Motiv, das nichts mit der Arbeit zu tun habe, so das Gericht. Ohne diesen Bezug zur Arbeit greife aber auch der Unfallversicherungsschutz nicht. Halloween-Dekoration in schöner Ruhrpott-Siedlung bleibt. Die Stadt Herne ist stolz auf ihre Teutoburgia-Siedlung, in der die Bewohner ihre Häuser zu Halloween aufwendig dekorieren. Einem Mann passte das nicht. Er verlangte, dass die Stadt bitteschön gegen die Verzierung vorgehen möge. Einen Anspruch darauf hat er aber nicht, so das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Erstens fehle ihm die Antragsbefugnis, weil er selbst dort gar nicht wohnt. Zweitens beeinträchtige die vorübergehende Verzierung nicht den Denkmalwert der Gebäude. Damit darf der Gruselspaß weitergehen. Details hierzu und vieles mehr gibt es wie immer auf lto.de nachzulesen. Ich sende viele liebe Grüße vom Newsdesk.
Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Gewinnspiel. Wir lösen das Rätsel vom letzten Mal auf, und da ging es um dieses Geräusch.
Ich sehe das schon seit längerer Zeit. Wenn sie kein Hirn haben, dann halten sie das Maul wenigstens.
Ja, also ein bisschen verwirrend. Ich höre da erstmal eine Runde Musik.
Ja, das ist Schneewittchen, Disney-Soundtrack Schneewittchen, weil es, und da sollte jeder gleich an Spieglein, Spieglein denken, weil es war ja die Spiegelentscheidung.
Oh, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Nee, ganz im Ernst.
Deswegen geht es ja noch anders.
Das ist ja selten, umständlich. Und natürlich auch sehr direkt. Na gut, es gibt noch andere Geräusche, du sagst es, wir haben gehört, Stiefel marschieren. Und dann natürlich ganz unnachahmlich der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Und um Verteidigung geht es eben auch in der gesuchten Spiegelentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1966. Das Ganze war ein Vorschlag von Luca Wilms, also endlich mal wieder eine Leser-Einsendung mit einer Idee. Prima, du gewinnst auch eine LTO-Tasse, oder?
Genau, wir müssen uns noch die Adresse zuschicken.
Ganz kurz, worum ging es bei der Spiegelentscheidung? Der Spiegel, das Magazin, hatte einen Artikel veröffentlicht mit dem vielsagenden Titel Bedingt abwehrbereit. Und der hat sich eben mit der nicht so schlagkräftigen militärischen Lage der Bundeswehr und der NATO damals beschäftigt. Das ist natürlich auch so ein bisschen Hintergrund, Kalter Krieg. Und das ist natürlich auch heute wieder ein sehr aktuelles Thema. Haben wir eigentlich gut ausgewählt. Könnte man eigentlich, weil wir gar nicht so viel drüber nachdenken. Wir haben ja gerade vorletztes Mal über die Drohnenabwehr gesprochen. Ja, also damals in diesem Artikel, da waren auch Fotos von Waffensystemen abgedruckt und es ging auch im Detail um militärische Strategien. Und der Verteidigungsminister Strauß und die Bundesanwaltschaft, die haben darin Landesverrat gesehen und eine Durchsuchung und Festnahme in der Spiegelredaktion angestrengt. Also das ist natürlich echt schon ein Hammer gewesen.
Wir haben ja auch heute mit Bolz Durchsuchung gehabt. Also wird immer so getan, als hätte es sowas früher nie gegeben, so Diskussionen. Und jetzt ist die Meinungsfreiheit in Gefahr und Entwicklung und hier und da. Und, eine Redaktion wurde ja in Deutschland jetzt schon mal lange nicht mehr durchsucht. Ja. Aber gut.
Und dann so jemand wie Augstein irgendwie 3 Monate in Untersuchungshaft oder so. Ne? Das wäre jetzt so, wenn man jetzt Ulf Poschardt 3 Monate in Untersuchungshaft stecken würde oder so.
Also von daher, die Entwicklung ist eine positive, auch wenn es natürlich immer wieder auch Fehler gibt. Ne? Das will ich auch gar nicht bestreiten. Aber gut, machen wir weiter.
Ja. Nee, aber es ist gut, sich dem ab und zu mit zu vergewissern, ja. Also das Bundesverfassungsgericht hatte dann über diese ganze Aktion zu entscheiden gehabt und das Urteil, was es da dann getroffen hat, das gilt als Meilenstein des Presserechts, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil in der Entscheidung gab es ja Stimmengleichheit, 4-4 Richter im ersten Senat und die Spiegel-Verfassungsbeschwerde wurde zurückgewiesen, ja. Dieses Urteil enthält aber ganz, ganz viele grundsätzliche Aussagen zur Bedeutung und zur Rolle von kritischen Medien für die gesellschaftlich-demokratische Willensbildung und überhaupt welche Bedeutung die in der Gesellschaft haben. Und damit eben, so wird das jetzt jedenfalls heute auch überall anerkannt, die verfassungsrechtliche Stellung von Medien extrem gestärkt, auch wenn jetzt in dem Einzelfall beim Spiegel die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen wurde.
Richtig gelegen und ausgelost wurde Arno Germain Laffin. Du bekommst eine LTO-Tasse, schick uns deine Adresse zu und dann bekommst du sie. Und die anderen, die waren aus den letzten Wochen, da sind wir ein bisschen im Verzug, kleine Geduld, aber wir schicken sie nach. So, und es gibt natürlich wieder ein neues Rätsel und das klingt so.
Ja, wenn ihr wisst, um welche Entscheidung es diesmal geht, dann schickt uns eine Mail an rechtslage@lto.de.
Das war's von uns zur aktuellen Rechtslage. Wir freuen uns wie immer über Feedback an unsere E-Mail-Adresse und lasst doch mal, seid doch mal so gut. Jeder, ihr sucht jetzt eine Zahl aus von 1 bis 10. Jetzt aussuchen.
1 bis 18.
Und wenn ihr euch die Zahl 5 im Kopf hattet, dann hinterlasst ihr jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Und schreibt noch was Nettes dazu. Das hilft uns auch bei der weiteren Verbreitung. Das müsste ja jetzt jeder 10. Hörer müsste jetzt uns eine gute Bewertung schreiben. Also müssen es jetzt eigentlich 1500 sehr gut Bewertungen sein. Also nichts weniger erwarten wir für die nächste Sendung.
Die Rechtslage ist dann in 2 Wochen wieder für euch da. Bis dahin.
Tschüss.